Es gibt manchmal Situationen im Leben von Pilotinnen und Piloten, da kommt man einfach so an die Erfahrungsgrenze. Und dann braucht man einfach mal einen Rat oder einen Tipp von einem Kollegen, von einer Kollegin. Und das soll vielleicht einfach mal der Anreiz in dieser heutigen Sendung sein, dass wir euch vielleicht einfach nur mal einen Tipp mit an die Hand geben können, vielleicht einen kleinen Aha-Effekt. Und für den ein oder anderen Flugschüler, da gibt es hier auch nochmal so den ein oder anderen Hinweis während der Ausbildung mit auf die Ohren.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
Ja, und damit herzlich willkommen. Moin in der Privatpiloten-Lounge. Wo immer ihr gerade seid, Auto, im Gym, im Flugplatzrestaurant, auf dem Weg zum Flugplatz, wer weiß. Anlass für die heutige Sendung war einfach mal, ich habe mich ein bisschen umgehört in den Reihen unserer Zuhörer, wollte einfach mal wissen, sagte mal, ihr Jungs und Mädels da draußen, was ist denn eigentlich gerade so momentan euer, ja, ich nenne es jetzt mal Brennkittelfaktor?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Was sind Fragen, die euch momentan so richtig unter Nägel brennen, worauf ihr vielleicht mal keine richtige Antwort haben wollt? Also nicht die eine richtige Antwort, sondern vielleicht einfach mal einen Tipp. Und da sind einige Sachen zusammengekommen. Die erste Frage, die sich gestellt hat, wie ist das eigentlich so mit der Flugvorbereitung versus der elektronischen Unterstützung, die es so gibt. Das ist jetzt eigentlich mehr so ein Punkt für die Flugschüler da draußen. Also jeder Flugschüler, der momentan eine Flugvorbereitung macht, da will der Fluglehrer genau sehen, dass er das ordentlich zu Fuß auf dem Papier mit einem Strich in der Karte einzeichnet und dann auch dementsprechend das Log abfliegt. Aber es spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass man sich schon als Flugschüler vielleicht mit einer Navigations-App so ein ganz klein bisschen Unterstützung ins Haus holt. Da ist natürlich jetzt aber auch die Frage, mein Gott, welche Navigations-App soll ich denn eigentlich nehmen? Grundsätzlich gilt aber erstmal, dass eine ausführliche, schriftliche und saubere Flugvorbereitung für alle Flüge gilt, die Crosscountry gehen, beziehungsweise die über die Platzrunde hinausgehen. Das ist einfach für euch Flugschüler da draußen momentan zwingend erforderlich. Wenn ihr euch jetzt eine App kauft, gilt natürlich erstmal, macht euch mit dem Ding ausführlich vertraut. Die sind heute, egal was ihr da nehmt, was auf dem Markt gerade rumschwirrt, extrem mächtig. Ich habe lange Jahre SkyDemon benutzt und jetzt nach 6 Jahren kann ich von mir sagen, jo, ich habe das Ding so einigermaßen im Griff und seit der Zeit, seitdem ich jetzt selber in den Staaten fliege, habe ich festgestellt, SkyDemon kommt da drüben in den Staaten an seine Grenzen. Packt es einfach nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass SkyDemon jetzt auch nicht die Intensität hat, um die Lufträume in den Vereinigten Staaten zu zeigen. Und aus dem Grunde habe ich mich dann entschieden, auf eine andere Software umzusteigen. Ich habe zuerst mit dem Garmin Pilot noch ein bisschen geliebäugelt. Und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, komm, wir teilen uns meinen Account. Wenn du da drüben fliegen gehst, dann kannst du gerne ForeFlight benutzen. So, und das ist ein Knallerding. Ich habe mich dann also erstmal hingesetzt mit YouTube. Ich habe mich erstmal mit der Oberfläche ein bisschen vertraut gemacht. Und dann habe ich auch angefangen und habe dann in ForeFlight rumgespielt. Habe dann Flüge simuliert. Ich habe dann Handbücher reingeladen von Flugzeugen und habe dann da ausprobiert und gemacht und getan. Ich habe Strecken eingegeben, habe mich erstmal entschieden, willst du VFR oder willst du auch noch die IFR-Punkte dazu nehmen und. Und ich muss sagen, dieses Ding ist echt mächtig. Ich habe mich 2,5 Wochen wirklich jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde bis eine Stunde mit dem Ding auseinandergesetzt. Dann war ich der Meinung, ich war fit. Dann kam der Tag des Fluges und dann war ich ziemlich aufgeregt. Dann saß ich im Flieger, habe das Ding angeworfen. Das lief auch alles erstmal ganz super. Und dann habe ich während des Fluges festgestellt, oh Mensch, hast du hier noch eine Frage? Und da willst du noch was wissen? Ah, und das habe ich mir dann erstmal alles aufgeschrieben und dann bin ich zu jemandem hingegangen, der das Ding wirklich von vorne bis hinten kennt und den habe ich dann nochmal gelöchert. Also will einfach sagen, wenn ihr im Flugzeug drin sitzt und ihr seid am Fliegen und ihr seid dann vielleicht nur mit dieser Navigations-App unterwegs und ihr habt das nicht richtig drauf und ihr kriegt dann ein Problem, dann werden die Probleme schnell groß. Müsst ihr nämlich ein Flugzeug fliegen, dann müsst ihr navigieren und dann müsst ihr euch noch mit einer Software auseinandersetzen oder mit einer Navigations-App, die ihr gar nicht so richtig zu 100% kennt. Also dementsprechend schön immer erstmal alles zu Fuß machen und wenn ihr euch was kauft, dann macht euch auf dem Markt erstmal vertraut, was es da wie gesagt alles gibt. Die drei großen Platzhirsche sind SkyDaemon, ForeFlight und Garmin Pilot. Und natürlich gibt es auch noch andere Navigations-App, die sind nicht schlechter, um Gottes Willen. Aber das sind halt die drei großen, die sich so ein bisschen durchgesetzt haben. Wenn ihr dann einen Schein habt oder auch diejenigen, die einen Schein haben und die schon mit diesen Navigations-Apps unterwegs sind. Also ich persönlich, ich habe immer ein Backup dabei. Also sei es mein iPad, das kann man dann nochmal auf dem iPhone mitlaufen lassen. Und dann hat man nochmal das GPS. Und der Johann, der wird jetzt ein bisschen schmunzeln, wenn er das jetzt hört. Aber ich habe halt auch immer nochmal die aktuellen Karten dabei. Kriege jedes Jahr vom Johann dann immer die Karten. Also dann hast du sie wieder, kannst du wieder ein bisschen rumspielen, weil ich habe das dann auch wirklich nochmal in Papierform dabei. Falls dann doch mal irgendwie alles im Flugzeug ausfällt, kann ich dann doch nochmal aufs Log zurückgreifen und kann dann schön nach der Karte fliegen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das macht auch eine Runde Spaß. Johann hat das ja letztes Jahr gemacht. Der hat sich hinten in den Flieger reingesetzt und hat dann schön mit der Karte navigiert, während wir dann da vorne schön nach GPS geflogen sind. Es hat uns eine Frage erreicht aus der Navigation. Da hat jemand gefragt, wie berechnet man denn eigentlich den WCA richtig? Gibt es da vielleicht sogar noch eine Daumen bzw. irgendwelche Erfahrungswerte, wie man damit umgeht? Also die Faustformel zum Berechnen des Luftwinkels, die findet ihr unter anderem in dem Buch von dem Winfried Cassera, Motorflug kompakt. Und dort wird der WCA berechnet. Das ist jetzt ein Zitat aus seinem Buch. Ich habe den jetzt nicht im Kopf. Ich habe mir aufgeschrieben, damit ich es euch richtig wiedergebe. Also der WCA wird berechnet mit F, dem Faktor, woher der Wind kommt, mal der Windgeschwindigkeit, geteilt durch 0,1 mal True Airspeed. Und der Winfried Cassera hat in dem Buch folgende Zahlen dafür eingesetzt. Das Beispiel lautet, der Kurs beträgt 300 Grad. Der Wind kommt aus 270 Grad mit 20 Knoten und die Eigengeschwindigkeit liegt bei 120 Knoten. Und wenn man diese Zahlen jetzt einsetzt und das ausrechnet, erhält man am Schluss einen Luftwinkel von 5 Grad. Und der Winfried Cassera sagt jetzt muss aber das Vorzeichen geändert werden. Diese 5 Grad, das sind minus 5 Grad, das heißt, der Wind kommt also von vorne links. Ja, wie wendet man das denn jetzt im Flugzeug an, wenn das vielleicht so gar nicht alles hinhaut? Also mein alter Fluglehrer, der hat immer zu mir gesagt, wenn das Wetter nicht passt, dann müssen wir es uns erfliegen. Das Wetter ändert sich unterwegs. Dann hat man verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Man kann bei FIS nachfragen, ob die einem vielleicht mal das Wetter von einem in der Nähe gelegenen Verkehrslandeplatz durchgeben können. Dann kann man sich das einigermaßen nochmal erfliegen. Also sprich, man holt sich dann einfach mal die ARTIS. Naja, und die Erfahrungswerte, die man dann so in der Zeit oder mit der Zeit im Cockpit dann auch sammelt, die zeigen einem ja dann auch immer mal ganz deutlich, dass das Wetter nicht immer so genau ausfällt, wie es der Computer einem voraussagt. Ein weiterer interessanter Punkt, den ich auf der Liste habe, ist das Vorbereiten auf Erstlandungen auf Fremdplätzen. Es ist natürlich auch gerade wieder für die Flugschüler interessant, wenn der Fluglehrer euch Cross Country schickt. Ihr sollt jetzt einen Platz anfliegen, an dem ihr noch nicht wart. Es gibt ja Plätze, die haben so ihre Eigenarten. Ich denke jetzt mal gerade so an Mainz-Finden zum Beispiel. Wenn man da auf der 2.6 anfliegt, dann muss man nochmal nach dem Stadion so einen leichten 45-Grad-Winkel fliegen. Das ist dann die Base und dann darf man erst ins Final rein. Ja, das muss man ja auch dann immer erstmal so ein bisschen ausklabüstern und rausfinden. Und wenn man dann alleine unterwegs ist, da ist man aufgeregt. Das ist eine tolle Situation. Naja, und dann fliegt man die Platzrunde wahrscheinlich nicht immer so sauber, wie man das eigentlich sollte, beziehungsweise wie sie eigentlich auf der Karte eingetragen ist. Ich habe das einfach nochmal ein bisschen unterteilt. Ich habe die Frage beziehungsweise den Erstanflug an fremde Plätze habe ich für mich persönlich mit unkontrollierten Plätzen beantwortet und dann natürlich mit Verkehrslandeplätzen bzw. mit einem Regionalplatz. Ja, und bei unkontrollierten Plätzen aufmerksam Frequenz reinhören, sich einfach mal ein geistiges Bild von der Verkehrssituation aufbauen. Passt das mit dem Funkverkehr? Ja, wo komme ich her? Wie fliege ich in die Platzrunde rein? Was ist denn da jetzt gerade los? Vielleicht auch nochmal dem Türmer ein bisschen zuhören. Wie klingt der? Ist der gerade ein bisschen gestresst, weil der jetzt vielleicht gerade 3, 4, 5, 6 Maschinen in der Platzrunde hat? Naja, dann kann man ein bisschen außen kreisen. Ne? Dann kann man erstmal warten, bis sich die Situation entspannt hat. Und dann kann man sich ja dann anmelden und dann fliegt man dann in die Platzrunde rein. Fliegt man jetzt zu einem Verkehrslandeplatz, dann muss man natürlich genau gucken, wo sind denn die Pflichtmeldepunkte. Da müsst ihr auch ganz besonders auf die Funkdisziplin achten. Also die Türme an Verkehrslandeplätzen, ja, die sind schon entspannt, aber die mögen das dann doch nicht so gerne, wenn man da einfach mal so ungefragt reinplappert. Werden dann so ein bisschen zickig. Also bei den Verkehrslandeplätzen, da habe ich mir noch 3 Punkte aufgeschrieben. Erstens, wo befinden sich, wie eben angesprochen, die Pflichtmeldepunkte? Wie heißen die? In welcher Höhe muss ich denn da in die Delta CTA reinkommen? Nicht, dass ich aus Versehen zu hoch bin. Von wo komme ich überhaupt, dass ich in die Kontrollzone reinfliege? Und dann natürlich Vorabflugen, das gehört natürlich auch zur Flugvorbereitung wieder dazu, dass man natürlich auf dem aktuellen Stand mit allen relevanten Flugfrequenzen ist. Dazu gehört dann die ATIS, dazu gehört die Tower und die Groundfrequenz. Auch ein sehr interessanter Punkt, das Wetter richtig zu lesen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Wettermeldungen gibt es denn eigentlich? Wie unterscheiden sie sich denn innerhalb ihrer jeweiligen Meldungen? Und welche Wettermeldung brauche ich denn wann? Also da gibt es zum ersten Mal das TAF. TAF steht für Terminal Aerodrome Forecast. Das sind die sogenannten Flugplatzwettervorhersagen. Und die brauche ich natürlich, wenn ich auf einen Streckenflug gehe. Es gibt das META, das Meteorological Aerodrome Report, das Trend, wobei ich den Trend ja so ein bisschen in Klammern setzen möchte. Das sind die halbstündigen Bodenwettermeldungen, welche von den Flughäfen erstellt werden. Dann gibt es die ATIS, die Automatic Terminal Information Service. Das ist die Ausstrahlung der Wettermeldungen auf der eigenen Funkfrequenz. Kann man manchmal sogar auf VOR-Stationen auch empfangen. Ich weiß jetzt aber leider nicht, welche das sind. Dann gibt es das SIGMET. Das sind die Wetterwarnungen vor signifikanten Vorkommnissen. Also sprich, diese Wetterwarnungen, wenn irgendwo Gewitter oder Vereisung steht. Und es gibt das GAFOR, die General Aviation Forecast. Bezüglich des GAFORs möchte ich gerne auf unsere letzten Folgen verweisen. Einmal Folge 9, Flugplanung und Vorbereitung. Und auf die Folge 41, der Deutsche Wetterdienst. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich diese Wettermeldungen an sich? Also wenn man das TAF jetzt liest, dann fällt einem auf, da ist überhaupt gar kein QNH drin enthalten. Und wenn ihr euch das META anschaut, da habt ihr die QNH-Angabe mit drin. Die sind also ziemlich gleich fast, diese beiden Angaben. Das GAFOR, das ist die kleinste mögliche Wetterangabe innerhalb eures zu fliegenden Gebietes. Also wir haben das ja damals auch mit dem Meteorologen besprochen, das wird dann runtergebrochen von der Wetterberatung und GAFOR ist dann so der kleinste Bereich, dass ich dann da reinschaue, wie sieht denn da eigentlich das Wetter aus, wenn ich unterwegs bin. Ja, und das SIGMET, das sind die grafischen Wetterkarten, die man sich beim DVD, ich glaube bei PCMET gibt es das auch, kann man sich die runterladen. Ich persönlich benutze die App AeroWeather, da sind die SIGMETs dann mit drin. Ist eine kostenpflichtige App, kriegt dafür beide Geräte, Android und auch für Apple. Ja, welche Wettermeldungen brauche ich denn jetzt eigentlich wann? Ja, das META, das brauche ich natürlich vor dem Abflug, um einfach nochmal das Wetter erneut zu verifizieren. Bei der Flugplanung fängt man ja so vielleicht 2 Tage vorher an und das Wetter holt man sich dann eigentlich ziemlich zum Schluss. Aber wir wissen ja, das Wetter kann sich nochmal ändern, also META gibt es dann immer am Schluss. Ja, und die ATIS, die ziehe ich mir dann während des Fluges, um nochmal sicher zu gehen, dass sich da nicht so viel geändert hat. Also sofern sie natürlich verfügbar ist. Ich persönlich hole mir die ATIS immer so circa eine gute halbe Stunde, maximal 25 Minuten, bevor ich dann irgendwo ankomme, sei es am großen kontrollierten Platz oder an einem Regionalplatz, beziehungsweise dann für den kleinen Platz in der Nähe des großen Platzes, wenn ich irgendwo anfliege. Ein sehr interessanter Punkt, fliegen ohne GPS. Kann passieren. Geht. Prinzipiell kann man ja ohne GPS fliegen. Ich musste das in der Ausbildung selbst einmal erfahren. Oder was heißt, ich durfte das erfahren. Mein Fluglehrer hat sich mit mir ins Flugzeug gesetzt und ist mit mir zum Hockenheimring geflogen, nur mit der Karte auf den Knien. Das war großartig, das war eine tolle Erfahrung. Anhand der Karte das Gelände zu lesen und umgekehrt das abzugleichen, mit der Karte dann zum Hockenheimring zu fliegen, sich dann noch mit einem VOA durchzuarbeiten, einfach mal komplett ohne GPS. Das war eine Erfahrung fürs Leben. Und ich möchte sagen, würden mir heute alle Geräte ausfallen. Deswegen habe ich auch immer noch eine Papierkarte im Cockpit mit dabei. Ja, würde ich mir zutrauen, mit einer Kreuzbeilung und dann auch mit der Hilfe von FIS, würde ich dann nach Hause fliegen wollen und können. Weil GPS ist ja eigentlich noch gar nicht so alt. Gibt es ja jetzt knapp irgendwie so 40 Jahre, ein bisschen länger. Und was bedeutet das für mich persönlich oder konkret für mich, wenn mein GPS ausfällt? Naja, dass ich einfach eine saubere Flugvorbereitung als Flugschüler gemacht habe, dass ich meine Backups dabei habe, sei es die elektronischen oder auch die schriftlichen, und dass ich natürlich auch ein sauberes Pilot's Log angefertigt habe. Ja, und wie ist das jetzt eigentlich mit den Backups? Welche sind denn jetzt eigentlich so ratsam? Ja, eigentlich alle die, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Also sprich die elektronischen, die in Papierform vorliegen und die außerhalb des Cockpits sind. Also sprich der FIS-Experte, der Radarlotse, die euch Heading geben, einen Vektor geben, die euch dann einfach nach Hause führen können. Die könnt ihr nutzen. Das Fliegen über Landesgrenzen oder Ländergrenzen hinweg. Wie funktioniert's? Was brauche ich? Also in der Regel braucht man bei uns in Europa für den Flug ins Ausland bei einigen Ländern einen Flugplan, bei anderen wiederum nicht. Naja, und beim Flugplan, da scheiden sich ja schon so ein bisschen die Geister. Es gibt vielleicht so den ein oder anderen Kollegen, die ein oder andere Kollegin da draußen, die sagen, oh, geh mir bloß mit dem Flugplan weg, furchtbar, na, um Gottes Willen. Ey Leute, das ist keine Raketenwissenschaft, ja, das ist ein Blatt Papier, das wird ausgefüllt. Dann wird es aufgegeben und dann ist gut. Und die DFS, die hat das Verfahren auch schon extremst vereinfacht, was das Ausfüllen eines Flugplans angeht. Also man kann das elektronisch machen, das kann man per E-Mail aufgeben, aber auch eure Navigations-Apps, die sind auch schon darauf getriggert. Die können nämlich auch die Pläne aufgeben. Und wenn ihr mal einen Fehler drin habt, so wie ich das persönlich mal hatte, mit der Farbe meines Luftfahrzeuges habe ich einen Hörer in die Hand genommen. Ich habe dann bei der DFS angerufen in der Abteilung, habe gesagt, Leute, ich kriege hier diese Farbe nicht ins Feld, was mache ich hier falsch? Und dann ist die Dame das mit mir durchgegangen, hat gesagt, das und das haben sie falsch gemacht, dann habe ich das geändert und dann war das Ding durch und dann war der Flugplan gekauft und alles war gut. Also will einfach sagen, das ist keine große Kunst, so einen Flugplan auszufüllen und ich weiß auch nicht, warum sich so viele da draußen manchmal so hin und wieder anstellen und sagen, sie können das nicht. Es ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Frage ist jetzt aber, welche Länder fordern die denn eigentlich? Also es gibt einige EU-Länder, die den Flugplan immer noch sehen wollen, beziehungsweise die den übertragen haben möchten. Das sind die Franzosen, das sind die Dänen und das sind die Österreicher. Ihr müsst ihn zum Beispiel nicht aufgeben, wenn ihr nach oder in die Tschechei fliegt. Da braucht ihr keinen. Also ladet euch doch einfach mal das Formular runter, druckt es euch aus, füllt es aus oder am Rechner, trainiert das einfach mal ein bisschen. Und dann ist die Hürde, ins Ausland zu fliegen, auch gar nicht mehr so groß. Die richtige Kommunikation, da gab es ja auch schon mal eine Folge drüber. Ich gehe noch mal ein Stück weiter. Also die richtige Kommunikation im Cockpit, oder sagen wir innerhalb des Cockpits und außerhalb des Cockpits. Fangen wir aber erstmal im Cockpit an sich an. Erste Frage, die sich da stellt, fliege ich alleine oder habe ich Passagiere dabei? Sprich, habe ich Familienmitglieder dabei? Oder Freunde. Und sofern dann noch jemand mitfliegt, der vielleicht als Co-Pilot fungieren kann, dann kann man sich ja zum Beispiel auch ein bisschen die Arbeit im Cockpit teilen. Das sollte man aber im Vorfeld absprechen, dass man sagt, wenn der andere auch eine PPL hat, wer von uns beiden fliegt und wer von uns beiden funkt. So, dann gibt es Arbeitsteilung und dann ist die Arbeitsbelastung nur noch 50% so groß. Ja, und dann natürlich die Kommunikation außerhalb des Cockpits. Sprich mit den FIS-Experten bzw. mit den Radarlotsen, je nachdem, wie man fliegt. Dann nochmal hier von mir der Verweis auf Folge 6, das richtige Funken. Denkt aber immer dran, die Funkdisziplin sollte immer an oberster Stelle stehen. Ich habe es in einer der letzten Folgen aus Hast du schon gehört angesprochen. Ich gehöre ja manchmal auch zu denjenigen, die dann so einen flotten Spruch auf dem Äther haben, der dann hin und wieder nicht angemessen ist. Hier gilt, weniger ist manchmal mehr. Auch so eine Momentfrage war, wie sieht denn überhaupt die perfekte Platzrunde aus? Ja, jetzt kann man die Gegenfrage stellen, gibt es denn überhaupt die perfekte Platzrunde? Also aus meiner Sicht beinhaltet die perfekte Platzrunde, dass man saubere Positionsmeldungen abgibt. Also die sind kurz, präzise und auf den Punkt. Dass man die angesprochene Funkdisziplin wahrt, also wenn viel los ist, dass man erstmal zuhört, sich wieder das mentale Bild der Verkehrssituation aufbaut und sich dementsprechend einordnet. Dass man Positionsmeldungen gibt, auch wenn viel los ist, dass man dann auch zum Beispiel mal flexibel auf die Verkehrssituation reagiert, zum Beispiel, dass man den Gegenanflug verlängert. Das kann dem vorausfliegenden Kollegen, der vorausfliegenden Kollegin einfach ein gutes Gefühl geben, dass er oder sie weiß, okay, der hat mich auf dem Schirm, der wird jetzt einfach nochmal eine halbe Minute den Gegenanflug verlängern. Ich habe jetzt einfach nochmal mehr Zeit für meinen Endanflug, weil ich ein bisschen mehr mit dem Flugzeug arbeiten muss. Gibt ja verschiedenste Gründe. Gehört einfach zur guten Airmanship. Wie definiert man den perfekten Landeanflug? Aber ich glaube, das ist auch so eine Gretchenfrage. Darauf gibt es, glaube ich, auch überhaupt nicht die Antwort schlechthin. Das wird jeder Pilot und jede Pilotin für sich selbst anders beantworten und definieren. Also für mich zum Beispiel ist der perfekte Landeanflug, dass der Flieger richtig konfiguriert ist. Also dass meine persönlichen Parameter für den Flieger stimmen. Also sprich die Speed, Trimmung, die Klappen sind gesetzt, die Höhe passt, das Power Setting ist angemessen und ich habe auch im Fall der Fälle immer noch den Go-Around im Hinterkopf als Plan B, wenn irgendwas passiert. Dann passt alles vom Wind her und ist die Bahn frei von Hindernissen. Ja, und im Endteil dann eben, ist der Flieger ausgerichtet? Fühlt sich denn dieser Endanflug für mich als Pilot gut an? Stimmt da alles? Ja, und wenn nicht, you can always go around. Aber auch so beim Flair, wenn man aufsetzt, muss man immer noch mal darauf vorbereitet sein. Was weiß ich, da kann eine Windscherung kommen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Plan hatte. Da können im letzten Moment die Hindernisse sein und dann sind wir wieder beim Go-Round. Go-Round hatten wir ja auch schon in einer der Folgen von Hast du schon gehört angesprochen. Die perfekte Landung. Gibt es überhaupt die perfekte Landung? Und wenn ja, wie sieht denn so eine perfekte Landung aus? Spruch, der mir von meinem alten Fluglehrer noch so im Gedächtnis ist, Every landing you can walk away from the aircraft is a good landing. If you can use the aircraft the other day again, it was a perfect landing. Ja, ist ein blöder Spruch. Ich finde, auch hier muss wieder jeder Pilot und jede Pilotin für sich selbst entscheiden, wie denn überhaupt die perfekte Landung eigentlich aussieht. Und jeder von uns wird sich die perfekte Landung anders definieren. Für den einen ist es der stabile Anflug, für den anderen ist es vielleicht das weiche Aufsetzen, der andere möchte vielleicht die Dreipunktlandung als die perfekte Landung ansehen. Leute, wie wir das definieren, ist doch am Schluss eigentlich völlig Bratwurst. Hauptsache ist, wir sind sicher runtergekommen, einem Stück mit dem Flugzeug, und wenn wir Passagiere dabei gehabt haben und die sagen, vielen herzlichen Dank, war ein geiler Flug, ich möchte mit dir wieder fliegen, ich glaube, dann hat man nicht nur einen perfekten Flug, sondern auch eine perfekte Landung hingelegt. Ich darf mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr weitere Gedankenanstöße für uns habt, dann immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir einfach mal so ein bisschen was aufgreifen können. Ansonsten bleibt mir euch nur zu wünschen, always many happy landings, blue skies, bleibt gesund. Denkt dran, ihr findet uns auf Instagram, Privatpilotenlounge, oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an die feedback@privatpilotenlounge.fm. Da bekommt ihr dann Antwort von uns. Wir freuen uns und vielleicht sehen wir uns dieses Jahr auf der Aero in Friedrichshafen vom 19. bis 22. April. Oder ihr treibt es ganz wild und bunt und begleitet uns auf unserer Hörerreise, die wahrscheinlich am 18. Mai starten wird. Genaueres wird euch der Johann noch in einer unserer Folgen, hast du schon gehört, mitteilen. Wir werden es auch auf der Homepage nochmal veröffentlichen. Und ihr werdet es auch sicherlich in der ein oder anderen Facebook-Gruppe auch nochmal finden, dass ich es da posten werde. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.